Am liebsten würde ich heute hier vorne stehen und euch nur von meiner wundervollen Tochter erzählen. Wäre mir angenehmer wie dieses Thema, denn ich glaube, das Thema wird auch etwas sein, was uns bewegt und was meiner Meinung nach etwas ist, wo wir alle noch einen weiten Weg haben, um Gottes Willen zu erfüllen in diesem Bereich. Und ich denke, ihr könnt mit der Überschrift "Prüfet und das Gute behaltet" schon einordnen, welcher Bibeltext heute drankommt. Ich dachte eigentlich, dass ich eine kurze Predigt halten würde. Am Schluss nach kurzer Zeit musste ich wieder rauskürzen, damit sie nicht zu lang wird. Und ich hatte auch kurz überlegt, ob man darüber danach wie der Petko eine Fragerunde macht. Und dann dachte ich mir, in diesem Bereich ist es, denke ich, besser, wir machen das nicht. Ich hoffe aber, dass ich es jetzt bei einer anderen Predigt auch mal machen kann. Würde mich freuen. Der Text, um den es heute geht, steht in 1. Thessalonicher 5. Und ich lese jetzt ab Vers 21 bis 23. Also 1. Thessalonicher 5, ab Vers 21. Das ist alles Luther-Übersetzung im Übrigen 2017. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Aufgrund der Zeit habe ich jetzt den ganzen Kontext nicht gelesen. Ich lade euch ein, das zu Hause zu tun, denn es kommt davor zum Beispiel noch ein Punkt, da wurde ich gefragt von einem Freund, ob sich das nicht darauf bezieht, nämlich dass wir die prophetische Rede nicht verachten sollen. Ich persönlich glaube, wenn man den Kontext sieht, ist, dass es wirklich meint, prüft alles und das Gute behaltet und nicht nur auf diesen Text. Aber prüft selber, schaut euch das an. Es ist allgemein sehr viel, was in diesem Text steckt. Da könnte man wahrscheinlich 5 Predigten halten, alleine über diesen Abschnitt. Ich werde erstmal mit dem anfangen, das Gute behaltet, meide das Böse in jeder Gestalt. Ja, was bedeutet das für uns, das Gute behalten und das Böse vermeiden? Was ist das Gute und was ist das Böse? Und ich habe jetzt erstmal nachgeschaut, was bedeuten denn diese Wörter im Griechischen? Und das Gute, also Kalos, bedeutet sowas wie, also gut ist etwas, wenn es in Harmonie mit Gott ist, wenn es schön in Gottes Augen ist. Also in Harmonie mit Gott und schön in Gottes Augen. Und das Böse, Paneros, ist sowas, also das Böse, das in uns ist, aber damit ist genauso eingeschlossen das Böse, was nach außen dringt von uns. Also was Böses wir verursachen und was in uns Böses herrscht. Genau, also alles, was bei uns Böses hervorruft in uns, das sollen wir alle Formen davon meiden. Und alles, was Harmonie mit Gott steht, was zu ihm passt, das sollen wir aufnehmen. Und ich hatte mir gedacht, das Beste ist wahrscheinlich, wenn wir die Frage stellen, ja, was wäre denn, wenn wir es nicht so machen? Was wäre denn, wenn wir nicht prüfen und dadurch nicht das Gute aufnehmen, sondern das Schlechte weitergeben? Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, etwas, was ich erlebt habe in der Jugend. Und die ist eigentlich relativ harmlos, aber ich will euch daran zeigen, was für Auswirkungen es vielleicht haben kann. Als ich noch Jugendlicher war, wurde mir die Geschichte erzählt von einem christlichen Freund. Wurde mir erzählt, in der Wissenschaft hat man herausgefunden, dass ein Tag in der Geschichtsschreibung fehlt. Also da fehlt einfach was. Man weiß, das funktioniert nicht, da fehlt ein Tag. Und als Jugendlicher war das für mich, oh ja, toll, weil sie dann auch gesagt haben, ja, schaut, das beweist Josua 10, wo Gott die Sonne anhält, damit Israel den Kampf führen kann gegen ihre Feinde. Und ich habe das zweimal gehört, also auch noch von einer anderen Person. Und irgendwann, dann viele Jahre später, habe ich beim Ricardo Abos Padilla in St. Stephan, oder das war vielleicht auch davor schon, ein Daniel-Seminar mitgemacht, wo ich herausgefunden habe, dass in der Geschichte man für so eine Zeit nicht mehr aufs Jahr genau bestimmen kann, was wann war. Und das hat mich stutzig gemacht, weil ich mich an diese Geschichte noch erinnert habe. Ich wusste immer noch, was ich damals gehört hatte. Und dann hatte ich nachgelesen und gesehen, dass es nicht stimmt. Und jetzt für diese Predigt habe ich nochmal detailliert geschaut und weiß, dass es 1936 von einem Harry Rimmer in den USA, ein Evangelist in den USA, ein Buch verfasst wurde, wo er das behauptet und Quellen zitiert, die es nicht gibt, Personen zitiert, die es nicht gibt und dann später in der Revision dann sagt, es sind jetzt nicht die Forscher, sondern es ist die NASA gewesen, also der dann immer wieder irgendwelche Begründungen hervorholt, die nicht wahr waren und nicht wahr sind. Und ich habe 70 Jahre danach diese Geschichte noch gehört. 70 Jahre danach. Jetzt sind es noch mehr. Ich würde mich interessieren, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Es war jetzt nicht im adventistischen Kreis, vielleicht sind wir da verschont geblieben. Für mich ist die Frage, also jetzt an der Stelle hat es nicht viel Schaden angerichtet, für mich. Also ich rede jetzt nur von mir, weil ich habe das zwar geglaubt erstmal, und dann habe ich es verworfen, es hat nichts mit meinem Glauben angestellt. Aber jetzt stellt euch vor, ich wäre zu Freunden gegangen und hätte gesagt, schaut mal, die Bibel ist wahr, weil dieser Tag das bewiesen, dass der fehlt. Und die Personen hätten nachgeforscht und hätten herausgefunden, das ist eine Lüge. Was meint ihr, was sie vom Glauben halten? Was meint ihr, was das anstellt mit den Personen, wenn sie denken, also wenn das dein Beweis ist, ja, dann kann mich dein Glaube gern haben. Und ich bin jetzt mal provokant. Gott braucht keine Lügen, um sich zu verherrlichen. Gott braucht sie nicht. Er braucht nicht unsere Lügen, damit er sich zeigen kann der Welt. Das ist nicht notwendig. Und jetzt sage ich ganz provokant, wenn wir etwas annehmen, ohne zu prüfen und es weitergeben, dann schaden wir Gottes Werk. Weil wir als die Kinder dessen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Wahrheit in den Schmutz ziehen. Weil wir eine Lüge verbreiten und dadurch Leute Lüge mit Gott verbinden und sagen, ja, die Christen lügen ja. Ja, diesen Gott gibt es ja gar nicht. Also wir müssen uns bewusst sein, dass alles, was wir tun, wir sind ein Licht für diese Welt. Alles, was wir tun, hat auch Einfluss darauf, wie Leute Gott sehen. Alles, wie wir uns verhalten. Und natürlich scheitern wir und natürlich haben wir unsere Fehler. Und auch das vergibt Gott. Aber die Frage ist, was wollen wir tun und wie wollen wir sein? Und ich möchte eigentlich nicht Gott beschämen. In Psalm 116, Vers 11, sagt König David, ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das erleben wir, glaube ich, in unserem Alltag, dass ganz viele, entweder kleine Schwindeleien bis großen Lügen, überall vorhanden sind. Und wir sehen es in unserer Gesellschaft, eine Spaltung, weil jeder was anderes glaubt und jeder miteinander kämpft, weil sie sagen, ihr seid Lügner. Und wir haben das ganz, ganz viele Themen. Auch Esoterik, Anthroposophie, ganz viele Einflüsse, die in unsere Gesellschaft immer, also ganz stark verankert sind, die ganz stark überall mit einziehen und die Gesellschaft verändern und auch in, ich denke auch an vielen Stellen in unser Glaubensleben oder in unsere Gemeinden mit eindringen. Ganz viele Dinge, und das ist nicht alles schlecht von denen, was die Leute glauben, aber es sind ganz, ganz problematische Dinge auch dabei. Deshalb sollen wir alles prüfen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer prüft alles? Also ich nicht. Ich kann das gar nicht. Es ist natürlich heute zu der heutigen Zeit auch nochmal etwas ganz was anderes wie damals. Wenn man in manchen WhatsApp-Gruppen oder irgendwas ist, dann kriegt man gefühlt 10 Videos pro Tag. Niemand hat die Zeit, diese alle zu prüfen. Es ist nicht möglich und das weiß auch Gott. Aber trotzdem denke ich, dass steht, dass eigentlich das Nonplusultra wäre, alles zu prüfen und davon das Gute zu behalten. Das Interessante ist ja, zu prüfen, es ist ja auch eine Aufforderung, weil wenn wir sagen, ja, wir prüfen gar nicht und wir machen nichts, dann können wir auch nicht das Gute mitnehmen. Also wir sollen Gutes aus Dingen ziehen. Und da stehen wir natürlich vor dem Fragezeichen, ja, wie machen wir das alles? Prüfet. Wie gehen wir davor? Und ich dachte mir, ich gehe vielleicht anders vor. Also es gibt ja auch Dinge, die wir beiseite legen. Wir können auch nicht alles anschauen. Wir können ja auch nicht alles wissen in dieser Welt. Es ist nicht wichtig, dass wir alle Dinge, ja, uns über alle Dinge beschäftigen. Das ist unmöglich und es gibt auch genügend Videos, die ich zugeschickt kriege, die ich ignoriere. Da komme ich später vielleicht nochmal drauf, weil es auch eine problematische Seite hat. Also es hat zwei Seiten. Aber ich glaube, dass es natürlich auch wichtig ist, dass wir Dinge beiseite legen können, vor allem wenn wir wissen, dass sie in uns Schlechtes hervorrufen. Schlechte Gefühle, schlechte Reaktionen, dann lassen wir es lieber liegen. Aber ich wollte mit euch jetzt noch durch ein paar Bibeltexte gehen und anhand denen so ein bisschen Punkte aufzählen, warum wir Dinge glauben. Warum wir Dinge glauben, oftmals ohne sie zu prüfen. Ich lese aus 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 5. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehren aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und wenn die Ohren von der Wahrheit abwenden und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Ja, was sehen wir hier? Für mich ist da sozusagen die Überschrift, wir glauben, was wir glauben wollen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ein Teil dessen, was wir hier lesen, ist in jedem von uns. Wir wollen erstmal nur das glauben, was in unser Glaubensbild, in unser Bild passt. Alles andere wird erstmal abgelehnt. Und in einem gewissen Rahmen ist es normal. Aber das Problem ist, wenn wir nur noch das glauben, was wir glauben wollen, dann können wir nichts dazulernen. Dann können wir auch keine Veränderung erfahren in Dingen, wo wir falsch liegen. Also das ist für mich ein Punkt. Oftmals glauben wir nur das, was wir glauben wollen, was uns entspricht oder vielleicht sogar, was unserem Feindbild entspricht. Wo wir ein Feindbild haben und sagen, das geht nicht. Also bei dem, da muss immer alles falsch sein. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Hier geht es jetzt um falsche Propheten. Ich beziehe das jetzt nochmal auf einen größeren Rahmen. Wir können von unseren Geschwistern Menschen haben, die uns falsche Dinge beibringen. Manchmal bewusst, manchmal unterbewusst. Wie auch ich Dinge geglaubt habe, was vorher als Geschichte zum Beispiel war, die nicht wahr waren, können wir von unseren lieben Geschwistern auch Lügen erzählt bekommen. Gewollt oder ungewollt. Und also für mich ist so die Überschrift für diesen Punkt, wir glauben vielleicht eben dem Pastor, den Geschwistern, den nehmen wir ab. Und die Frage ist, prüfen wir zum Beispiel, wenn der Prediger vorne steht, wenn ich hier vorne stehe, prüfen wir, was er sagt? Lesen wir weiter? Lesen wir den Kontext aus den Dingen? Lukas 18, Vers 11. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Wir denken, also warum wir manchmal Dinge glauben, ist, weil wir uns dadurch besser fühlen wie andere. Ich weiß nicht, ob ihr so die Corona-Debatte ein bisschen verfolgt habt. Es gibt so Schlagworte. Die Aluhutträger, die Schlafschafe auf der anderen Seite. Und dann gibt es bestimmt noch zig andere Dinge, die gesagt werden. Und diese werden, denke ich, bewusst gesagt, alleine dadurch, weil wir dann uns wohlfühlen. Ja, wir gehören nicht zu dieser Gruppe. Wir sind was Besseres. Wir haben die geheime Wahrheit gefunden. Ihr schlaft ja noch alle. Also ganz viele Emotionen, wo wir denken, wir sind besser als die anderen, weil wir haben etwas gefunden. Und auch in der adventistischen Geschichte gab es ganz problematische Themen, meiner Meinung nach, mit dem Thema, wir haben die Wahrheit gefunden. Und wir müssen vorsichtig sein, mit diesem Gedankengut zu meinen, wir sind besser als andere. Für diesen Bibeltext oder für dieses Phänomen gibt es ja auch Studien. Und noch ein Punkt, den ihr wahrscheinlich alle kennt, ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, dass 90% der Deutschen glauben, dass sie besser sind als der Durchschnitt im Autofahren. Ja, genau. Wird wahrscheinlich jetzt 90% bestätigen. Ja. Wir überschätzen uns oftmals maßlos. Und wenn es euch interessiert, ich habe hier so einen Graphen da, die Dunning-Krüger-Effekt, den Dunning-Krüger-Effekt. Oder es gibt verschiedene Begriffe dazu auch, Illusionseffekt und sowas, dass vor allem die sehr Unwissenden meinen, sie haben alles Wissen. Und ich sage es jetzt mal provokant, die ein YouTube-Video geschaut haben, denken, sie sind jetzt Experten und wissen alles. Und die Experten, die wirklich ganz tief in dieser Thematik drin sind, die glauben, dass sie, also die haben weniger Vertrauen in ihr Wissen, als die fast gar nichts wissen. Und das ist ein Effekt, der ist aber tatsächlich in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Das ist jetzt ein Effekt in den USA, das Grafik, die ich habe. Aber ich denke, dass in Deutschland ähnlich ausfällt tatsächlich. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Es ist was ganz Normales, dass wir Angst haben. Auch die Situationen, die momentan sich entfalten, können uns Angst machen. Aber Angst ist nie ein guter Berater. Und Angst kann uns zu Entscheidungen führen, die falsch sind. Kann uns dazu führen, etwas zu glauben, um vielleicht der Angst zu entkommen. Oder aus Angst, dass vielleicht etwas passiert, was da gesagt wird, gehen wir immer mehr in die Richtung. Angst ist ein ganz großer Treiber, falsche Entscheidungen zu treffen. Wobei ja die Angst selber auch positive Seiten hat. Also sie ist ja dafür da, dass wir in gewissen Fällen dann vielleicht positiv reagieren. Wenn da ein Bär kommt, dass wir aus Angst manchmal auch falsch reagieren, aber dass wir wissen, Okay, das ist jetzt keine normale Situation. Dann der nächste Bibeltext. 5. Mose 6, Vers 5, und 7, 5 bis 7. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Auch Gott weiß, Wiederholungen sind wichtig, dass sich etwas einprägt. Und wenn es die Wahrheit ist, dann ist etwas Gutes, wenn wir uns diese Dinge einprägen. Aber wenn es nicht die Wahrheit ist, dann wird es problematisch. Und es gibt Studien dazu, dass je öfter etwas wiederholt wird, desto mehr glauben wir, dass es wahr sein kann. Und diese Kurve steigt an, die geht nicht endlos hoch, aber je öfter das wiederholt wird, und ich weiß nicht, ob ihr das so mitverfolgt, aber wenn wir so WhatsApp-Kreise anschaut, da schreibt einer, dann schreibt der nächste und man bestätigt sich gegenseitig manchmal und geht in manche Richtungen, die kritisch sind. Was auch ganz wichtig ist, ich denke, in diesem Rahmen mit Wiederholungen, ist das zum Beispiel mit YouTube, Facebook, anderen Dingen, dass es Algorithmen gibt, die dann Dinge rausfiltern und uns Dinge schicken und anzeigen, die unserem Bild entsprechen. Das bedeutet, dadurch wiederholen sich die Dinge, weil wir immer mehr, immer tiefer in eine Richtung gehen und gar nicht mehr die andere Seite sehen, weil sie uns nicht mal mehr gezeigt wird. Sie taucht nicht mehr auf, sie wird rausgefiltert, weil sie für unser Glaubensbild, für YouTube sagt, das interessiert dich nicht. Ich weiß, wenn ich dir das andere zeige, dann schaust du dir das Video an. Deswegen zeige ich dir das. Und dadurch werden wir immer mehr in so eine Spirale in eine Richtung getrieben. Und wir müssen aufpassen. Und da hilft jetzt zum Beispiel in dem Rahmen nur, dass man die Cookies löscht. Das wäre ein anderes Thema. Aber dass man das gar nicht zulässt, dass gespeichert wird, was man sich angeschaut hat. Weil dann kriegt man es etwas neutraler. Weil selbst dann, zum Beispiel Google, wenn man, je nachdem, wo man wohnt, kriegt man, wenn man andere Dinge eingibt, andere Ergebnisse. Weil die Region mehr das glaubt. Und dann ordnet dich Google automatisch in die Richtung ein. Also auch da ganz problematische Dinge, denen wir uns vielleicht bewusst sein müssen, damit wir eben prüfen können, und das Gute behalten. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen. Warum glauben wir etwas? Weil wir es glauben wollen, es unser Glaubensbild passt, vielleicht auch in unser Feindbild passt. Vielleicht ist da gerade ich sag's mal ganz offen, ein paar Feindbilder, die man vielleicht hat. Der Staat, die katholische Kirche. Oder AfD-Anhänger oder was ist ich. Man ordnet automatisch ein und man hat oftmals Feindbilder, egal in welche Richtung, und die treiben uns ja schon in eine Richtung zu denken. Und ich sage es mal so, ich habe einen Punkt, den ich zum Beispiel bei den Adventisten gesehen habe, den ich gehört hatte, der aber nach meinen Recherchen, und ihr müsst mir das nicht glauben, ihr solltet es prüfen. Die Adventisten haben zu einer Zeit geglaubt, dass es eine Papstkrone gibt, wo Vicarius Filii Dei draufsteht. Und darauf haben sie ihre Theologie aufgebaut. Das wurde schon früh revidiert, schon 1905, hat die Generalkonferenz gesagt, dass wir anders glauben. Aber es taucht immer noch auf, dass Leute das glauben, weil es ein Bild kursiert, wo man das sieht, das aber nicht existiert. Also es ist nicht real, es ist nicht wahr. Aber sind wir manchmal vielleicht auch so verhärtet, dass wir sagen, das, was früher war, was damals die Adventisten geglaubt haben, das muss wahr sein. Und alles andere, und da hinterfrage ich, muss ich mich selber hinterfragen, müssen wir uns hinterfragen, lehnen wir etwas automatisch ab, weil wir es nicht glauben wollen. Das war ja, was wir vorher hatten. Passt es nicht in unser Glaubensbild und deswegen sagen wir, nee, da ist bestimmt manipuliert worden. Da ist bestimmt eine ganz große Verschwörung bei den Adventisten am Gange und deswegen wurde es jetzt abgelehnt, obwohl es der Wahrheit entspricht. Man kann immer Gründe finden, um etwas nicht zu glauben, wenn man es nicht glauben will. Sind wir offen? Dann zweiter Punkt, weil es jemand gesagt hat, dem wir vertrauen. Und natürlich glaube ich auch Dinge eher jemandem, dem ich vertraue. Aber ihr könnt ja dann auch nachfragen, hast du das geprüft? Hast du mal nachgelesen? Es gibt auch Dinge, wo ich sage, wenn der andere es geprüft hat, dem vertraue ich genügend, dass ich ihm das erstmal glaube, bis mir da ein Gegenteil bewiesen wurde. Also vertraue mir jemanden, das kann ein Einfluss sein. Drittens, weil wir es immer wieder hören, bloß weil etwas wiederholt ist, ist es nicht wahr. Nichts, was alle sagen, muss stimmen. Und da müssen wir damit leben können, dass auch dann immer das Fragezeichen ist. Und der Christian hat ja in der Sabbatschule auch so schön so diese Frage, ja warum versteht mich denn keiner? Ich glaube, da werden wir schon öfter mal an diesen Punkt kommen, zu sagen, ja warum ist es so komisch? Und mal sind wir die Komischen, die was Falsches glauben, mal glauben die anderen was Falsches. Vierter Punkt, weil wir meinen, wir sind etwas Besseres. Die Bibel lehrt Demut, aber wir sind offensichtlich demütig. Wir müssen viel öfter eingestehen, dass das, was wir wissen, egal was wir wissen, sehr gering ist und sehr wenig ist zu dem, was man wissen könnte. Der fünfte Punkt, weil wir Angst haben. Und ich sage es mal ganz ehrlich, beim ersten Punkt so dieses, ja, wir glauben, was wir glauben wollen, vielleicht ist euch da jemand in den Sinn gepoppt und gesagt, ja der sollte da mal aufpassen. Ja die sollte da mal wirklich nachprüfen. Aber der Bibeltext geht zu uns, zu mir, zu dir, zu euch. Nicht, dass wir sagen, prüft, was der andere glaubt, prüft, was der andere tut, sondern prüft und das Gute behaltet. Ist eine Aufforderung an uns, das zu prüfen, was wir bekommen und nur das Gute anzunehmen. Nur das anzunehmen, was in Harmonie mit Gott steht, mit seinem Charakter, mit seiner Liebe, mit der Wahrheit in Harmonie steht. Das sind jetzt Punkte, also ich habe mir mal Punkte rausgesucht und da könnte man wahrscheinlich 50 Punkte setzen. Worauf wir beim Prüfen achten sollten. Und das ist natürlich auch bei jedem Gebiet etwas anders. Und ich hatte mir jetzt ein paar Punkte gesetzt, die ich sehe. Und wenn ihr andere seht, würde mich freuen, wenn ihr mir das sagt und sagt, also ich finde den Punkt noch ganz wichtig. Dann kommt auf mich zu. Der erste Punkt. Seid bereit, eure Meinung zu ändern. Wie sollen wir das Gute annehmen, wenn wir alles ablehnen, was nicht unserem Bild entspricht? Wir müssen zuerst bereit sein, offen zu sein. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe einen Freund, mit dem ich immer wieder diskutiere. Und selbst wenn ich ihm zeige, dass das, was er gerade gesagt hat, falsch ist, dann sieht er es ein und beim nächsten Mal bringt er das nächste. Weil er seinen Glauben gar nicht ändern will. Er will nicht annehmen, dass das falsch ist, was er glaubt. Sind wir auch so? Dass wir nur das glauben wollen, was wir wollen? Oder sind wir bereit, unsere Meinung zu ändern? Und das ist bei allen Bereichen, in biblischen Bereichen, ich weiß nicht, wie oft es euch so geht, aber wie oft ich meine Meinung über die Bibel ändern musste, über einen Bibeltext ändern musste, das kann ich wahrscheinlich gar nicht zählen, weil so viele Dinge, die ich mal falsch geglaubt habe und falsch in der Form, dass ich halt immer mehr verstehe und immer mehr auch den Kontext sehe von dem, was geschrieben steht. Und das wird auch immer so bleiben. Sind wir offen, um unsere Meinung zu ändern? Zweitens, stimmt es mit der Bibel überein? Das war ja der Punkt, mit dem in Harmonie mit Gott stehen. Ist das, was gesagt wird, biblisch? Also das kann einerseits auf etwas sein, einer Predigt zum Beispiel. Stimmt es mit dem Rest der Bibel überein? Stimmt es mit allem, mit dem überein, was Gott sagt? Aber auch was nicht biblisch ist. Und wenn jemand uns zu etwas rät, mach das, tu dies, dann sollten wir hinterfragen, stimmt das mit den Charaktereigenschaften Christi überein? Stimmt es mit dem überein, was Gott an uns setzt, wie wir sein sollen, wie wir ihn widerspiegeln sollen in dieser Welt? Ja, aber dritter Punkt, stimmt der Kontext zu dem Gesagten? Ich denke, das ist klar. Viele Sachen, wenn man sie rausreißt, ergeben einen ganz anderen Sinn. Wenn wir den Kontext nicht lesen, dann können wir fast alles uminterpretieren. Und da müssen wir, egal ob es jetzt in der Bibel ist oder auch außerhalb irgendwelche Videos sind, wo ein Ausschnitt vielleicht von jemandem ist, der was sagt, dann müssen wir gucken, in welchem Kontext hat er das gesagt. Ansonsten verurteilen wir vielleicht jemanden, obwohl er das gar nicht gemeint hat oder gesagt hat. Und es ist so schnell, jemanden zu verurteilen. Es ist so schnell, den Finger zu zeigen und zu sagen, das geht ja gar nicht. Ja, schau dir den an. Also Kontext anschauen. Dann verschiedene Meinungen einholen. Und ich denke, was ganz wichtig ist, auch Gegenmeinungen. Also wenn ihr jetzt nur zu Freunden geht, wo ihr wisst, die haben die gleiche Meinung, ja, dann wird schon das rauskommen, was ihr hören wollt. Also verschiedene Meinungen erfragen. Und ganz problematisch ist, wir durch die Technologie heute haben wir Grüppchen, bilden wir Grüppchen in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, in irgendwelchen Streamer-Gruppen oder was auch immer. Also ich bin dankbar für unseren Gebetskreis zum Beispiel. Aber sie birgt auch die Gefahr, dass wir sozusagen uns in eine Meinungsgruppe verändern, die dann sich selbst pusht in eine Richtung, die nicht gut ist. Also verschiedene Richtungen auch anhören, bereit sein zu hinterfragen. Und dann 5, wenn es Quellen gibt, stimmen diese wirklich? Also wie jetzt bei meinem Beispiel, das Buch hat Quellen genannt. Das klingt toll, das klingt wissenschaftlich. Es war eine Lüge. Und ich hatte das jetzt mit einem anderen Buch und ich versuche nicht zu viele Themen reinzubringen, weil es natürlich wir vielleicht zumachen, wenn es ein Thema ist, wo wir widersprechen. Deswegen nenne ich jetzt den Buchtitel auch nicht, aber da ging es darum, ein Pro und Contra für ein Thema. Pro und Contra für ein Thema. Klingt gut. Die Person, die mir das empfohlen hat, die meinte auch, das ist Pro und Contra. Also das liest sich wirklich Pro und Contra. Und dann habe ich aber im Internet zum Beispiel einen Kommentar zu diesem Buch gesehen, also ein Video, wo Fehler aufgeführt wurden. Und das Pro und Contra ist sehr einseitig Contra gewesen. Und dann sind Sachen aufgeführt worden wie, ja, dafür gibt es ja Studien. Und dann sind da 3 Studien. Dann sagen aber insgesamt, jetzt muss ich kurz rechnen, 18 Studien das Gegenteil aus. Also 3 Studien bezüglich, ja, schau mal, da gibt es Studien, zeigt 3 Studien, bei denen aber alle anderen Studien, die es dazu gibt und viel mehr, die es dazu gibt, genau das Gegenteil aussagen. Also einmal nicht das Gegenteil, sondern neutraler sind und dann das Doppelte von dem zeigt das Gegenteil. Also Quellen prüfen beinhaltet auch mal zu schauen, ist das wirklich der ganze Rahmen? Und da kommen wir natürlich auch in eine Bredouille. Können wir denn überhaupt so viel wissen? Oder maßen wir uns vielleicht an, ja, wir werden jetzt wirklich tief, wir sind tief drin und sind gut und sind aber so eine der, die fast nichts wissen und viel von sich halten. Und das ist natürlich schwierig. Es ist schwierig, diese Balance zu halten, zu sagen, ich prüfe, und das muss ich auch, weil alles, was mich beeinflusst, muss hier irgendwo auch geprüft werden. Aber trotzdem zu wissen, okay, aber am Ende des Tages ist es natürlich schon schwierig. Also das Buch, man prüft überhand des Buches vielleicht, sagt, oh, das Buch ist gut, die Quellen, die gibt es wirklich. Aber ja. Und da kommen wir auf die nächste Seite. Ein ganz toller Abschluss. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesu Christi. Ein Gott des Friedens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Fülle an Informationen oder die Fülle an Videos oder anderen Dingen, die kann einen manchmal richtig belasten. Das, was in der Welt geschieht, das kann einen richtig belasten. Aber Gott ist ein Gott des Friedens. Er kann Frieden in unser Herz setzen. Und er kann uns bewahren, unseren Geist, Seele und Leib, dass wir am Ende untadelig vor Gott stehen, trotzdem wir Fehler machen. Trotzdem wir manchmal Lügen glauben, weil wir es nicht besser wissen. Und ich finde, das ist ein ganz toller Bereich, dass wir einfach Gott vertrauen können. Und damit möchte ich auch die Predigt beenden. Gott vertrauen, Gott ist ein Gott des Friedens und er will Frieden in unser Herz setzen. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Vater im Himmel, hab du Dank, dass du ein Herr des Friedens bist. Und Herr, so wie wir ja vorher im Lied auch gesungen haben, Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Herr, schenke du uns diesen Frieden in unser Herz, dass wir trotz all den Dingen um uns herum ja, durch dich getragen werden, Herr. Und wie wir auch in der Lektion hatten, dass wir alles durch dich tragen können, Herr. Aber hilf du uns auch, dass wir Dinge prüfen, egal wie sehr wir es glauben wollen. Und dass wir das, was dir wohlgefällt, auch in unserem Leben übernehmen, Herr. Und dass wir alles, was dir missfällt, Herr, dass wir es beiseite legen und nicht annehmen. Hilf du uns in den Wirren dieser Zeit, in der man Wahrheit und Lüge kaum noch unterscheiden kann, in der alles so komplex geworden ist, Herr. Und schenk du uns einfach das Vertrauen in dich, Friede und Ruhe mit dir, Herr. Darum wollen wir dich bitten. Amen.